Tag, mein Name ist Conan, ich gehöre der Jodo-Buddhistischen Gemeinschaft an und heiße Sie herzlich willkommen beim Podcast Einfach Buddha. Die Suche nach der Antwort auf die Fragen, wie wollen wir leben? Wie können wir gut miteinander leben? Wie können wir unsere Mitmenschen und uns selbst von Sorgen, Leid und Kummer befreien? Gleicht für viele Menschen einer Schatzsuche, die nie enden mag. Viele finden in unserer heutigen europäischen Gesellschaft keine aktuellen Antworten mehr. Hier kann uns Dharma, der zweite der drei buddhistischen Schätze, eine starke und konkrete Orientierung geben. Sie wird den Hauptinhalt dieser Podcast-Folge bilden, aber erst einmal, was heißt überhaupt Dharma? Der japanische Buddhismus-Experte Professor Hajime Nakamura beschreibt es in seiner Einführung in den Buddhismus so: Mit Dharma oder auch Dhamma werden alle Erscheinungen und Naturgesetze bezeichnet, die uns Lebewesen tatsächlich zu unserer Existenz verhelfen. Dharma bewahrt den wahren Charakter der Dinge und Lebewesen und lässt uns in Form von Gesetzen die Dinge als solche erkennen. Es gibt unzählige Dharmas, die in unserer Welt wirken. Das Wort Dharma entstammt der Wortwurzel dr, die bewahren, stützen, aufrechterhalten bedeutet. Die menschlichen Handlungen sollen gestützt und bewahrt werden. Dies ist die ursprüngliche Bedeutung. Im alltäglichen Gebrauch hat das Wort Dharma in Indien viele Bedeutungen. Es kann heißen Sitte, Gewohnheit, Pflicht, soziale Ordnung, gute Tat, Wahrheit, Realität, religiöse Pflicht, die Gesetze und Normen, die uns die Wahrheit bewusst machen, Lehre, wahrer Charakter oder wahre Natur. Im Buddhismus wurden all diese Bedeutungen übernommen, und es kamen noch weitere hinzu. Die ursprüngliche Bedeutung von Dharma jedoch ist Wahrheit oder Natur der Realität. Ein Mensch, der ein tiefes Verständnis dieser Wahrheiten erlangt hat und in der Realität der Dinge erwacht ist, ist ein Buddha. Ein wichtiges Dharma lautet beispielsweise Interdependenz, die wechselseitig bedingte Entstehung oder auch die Verbundenheit mit allem. Dieser Gedanke wird oft mit dem Beispiel eines Baumes erklärt. Der Samen des Baumes kann nicht aus sich selbst herauswachsen. Er braucht viele Faktoren, die ihm beim Wachsen helfen. Sonne, Wasser, Erdboden, Dünger oder auch menschliche Pflege. Durch eine angemessene Interaktion dieser Faktoren kann der Samen zu einem Baum heranwachsen. Angemessen bedeutet, dass ein Gleichgewicht zwischen den Faktoren herrschen muss. Es darf nicht zu viel Sonne sein und durch zu viel Zugabe von Wasser kann der Samen verrotten. Im übertragenen Sinne ist damit gemeint, dass alles Lebendige und Nichtlebendige auf der Welt miteinander in wechselseitiger Beziehung steht. Nichts existiert unabhängig voneinander. Auch wir Menschen sind nur ein Teil der Natur und existieren nicht unabhängig von ihr. Angefangen bei unseren Eltern und Verwandten in der Kindheit, bekommen wir immer wieder Unterstützung von Freunden, Lehrern, Kollegen und anderen Menschen in der Umgebung. Von dem Verkäufer im Supermarkt, von der Ärztin im Krankenhaus, der Busfahrerin und so weiter. Zur Erhaltung unserer körperlichen Gesundheit brauchen wir außerdem Wasser, Wärme, Salz, Luft und Nahrung. Ein selbstsüchtiges und anderen Wesen gegenüber gleichgültiges Verhalten widerstrebt also der buddhistischen Lehre zutiefst. Wir sind nur ein Teil der großen Natur um uns herum und existieren nicht unabhängig von ihr. Einen Dualismus Mensch gegen Natur gibt es also nicht. Der Mensch, seine Taten und seine Schöpfungen sind automatisch Natur, da der Mensch Natur ist. Die Kraft, die hinter diesem wechselseitigen Zusammenwirken steht, ist für uns nicht erfassbar. Sie ist im wörtlichen Sinne unermesslich. Wenn wir sie religiös interpretieren und benennen möchten, dann ist diese Kraft Amida, der Buddha des unermesslichen Lebens. Eine gute Übung, sich dieses Verhältnis bewusst zu machen, besteht darin, uns Menschen einmal aus der Perspektive der großen Natur zu betrachten. Die Namu Amida Butsu Anrufung führt uns vor Augen, dass wir nur ein kleiner Teil der Natur sind und nicht unabhängig von ihr existieren. Dass wir nur im Zusammenspiel mit anderen Lebewesen und Nicht-Lebewesen etwas Neues schaffen können. Die Verbundenheit mit anderen Menschen bezieht sich nicht nur im horizontalen Sinne auf unsere Gegenwart. Auch unsere Eltern, Großeltern und Vorfahren, die in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass wir heute existieren können, sind für immer verbunden. Sie haben im Laufe der Jahrhunderte Kriege, Epidemien, Naturkatastrophen und viele andere leidvollen Erfahrungen ertragen und überstanden und uns so unsere heutige Existenz ermöglicht. Umgekehrt denken wir an die Menschen in der Zukunft, die mit und nach uns auf der Erde leben werden. Genauso wie unsere Vorfahren für uns da waren, möchten auch wir ihnen ein gutes Leben in Frieden ermöglichen. Dieser Gedanke drückt sich ebenfalls im Namu Amida Butsu aus und hilft uns, alle möglichen Krisen und Probleme, ebenso wie unsere Vorfahren, zu meistern. Durch Dharma leben wir mit den Menschen und Lebewesen unserer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ständig zusammen. Im Japanischen wird Dharma mit dem Schriftzeichen der Lesung Ho wiedergegeben, das wiederum aus dem Zeichen für Wasser und dem Zeichen für Verschwinden oder Vergehen zusammengesetzt ist. Dieses Schriftzeichen Ho findet sich in vielen japanischen Alltags- und Fachwörtern wieder. Zum Beispiel meint das Wort Ho-Jin die Kombination aus Gesetz und Mensch, eine juristische Person bzw. gesetzliche Körperschaft. Ergänzt durch das Schriftzeichen für Steuer, See, ergibt sich das Wort Ho-Jin-See für die Körperschaftssteuer. Ein Ho-Chikoku, ein Land, das vom Gesetz beherrscht wird, ist im Fachjargon ein konstitutioneller Staat, der sich eine Verfassung gegeben hat. Der Papst im Vatikan wird auf Japanisch Roma Ho-O genannt, übersetzt der römische König des Gesetzes. Hier wird das Gesetz, ähnlich wie im Buddhismus, als religiöse Lehre oder religiöse Regeln verstanden, eben als Dharma. Auch Honen, auf den sich die Jodo-buddhistische Gemeinschaft beruft, hatte das Dharma als Ho in seinem Namen. Das Zeichen für Nen bedeutet in diesem Fall so wie. Honen meint also wörtlich so wie Dharma oder wirkliches Dharma. Honen folgte in seiner Lehre der in China entwickelten Theorie der drei Dharma-Perioden. Danach wird die Existenz von Dharma in drei zeitliche Perioden eingeteilt. Erstens das Zeitalter von wahren Dharma, das unmittelbar nach dem Tod von Shakyamuni Buddha bis etwa 500 Jahre danach andauerte. Während dieses Zeitalters wurde Dharma von Shakyamuni Buddha korrekt und wahrheitsgemäß wiedergegeben und viele Übende konnten die Erleuchtung erlangen. Zweitens das Zeitalter des Abbild Dharma, das über die nächsten 1000 Jahre andauerte und in dem zwar die buddhistischen Lehren und Praktiken weiter existierten und auch angewendet wurden, aber niemand mehr die Erleuchtung erlangen konnte. Es war nur noch ein Abbild von Shakyamuni Buddhas Dharma. Drittens das Zeitalter vom Enddharma, das über weitere 10.000 Jahre geht und in dem zwar die buddhistische Lehre existiert, aber nicht mehr originalgetreu und korrekt praktiziert wird. Dieses letzte Zeitalter heißt auf Japanisch Mappo und ist das Zeitalter, in dem wir nach der Lehre des reinen Landbuddhismus heute leben. In diesem Zeitalter hat niemand mehr auf dieser Welt die ursprünglichen Fähigkeiten, Dharma so, wie sie einst Shakyamuni Buddha gelehrt hat, aus eigener Kraft zu praktizieren. Und niemand kann dadurch Erleuchtung erlangen und den leidvollen Kreislauf der Wiedergeburten verlassen. Diese Klassifizierung klingt beim ersten Hören etwas nach Endzeitstimmung. Wenn man aber etwas in die Tiefe geht, kann man es so verstehen, dass sich zum einen die Lehren und Praktiken, wie sie vor 2500 Jahren Buddha höchstpersönlich noch seinen Schülern beibrachte, ganz natürlicherweise im Laufe der Zeit Veränderungen und Anpassungen durchlaufen haben. Wie in anderen Religionen auch, bildeten sich im Lauf der Geschichte neue Übungen und Traditionen heraus. So ist die heute praktizierte buddhistische Lehre eine ganz andere als diejenige zu Buddhas oder zu Honens Lebzeiten. Versteht man Dharma darüber hinaus im ursprünglichen Sinne als die uns umgebenden Naturgesetze und Erscheinungen, so haben die wechselseitigen Beziehungen von Lebewesen und Dingen, die unsere Welt sozusagen am Laufen halten, wie auch die viel größer gewordene Zahl der Menschen auf dieser Erde, vor allem in den letzten Jahrhunderten signifikante Veränderungen durchlaufen und bewirkt. Dharma von heute ist nicht mehr Dharma wie vor 2500 Jahren. Diese Veränderungen und neu geordneten Beziehungen stellten aber immer wieder für buddhistische Meister keine Probleme, sondern Lösungen dar. So kann man auch sagen, dass Honen vor 850 Jahren dem Dharma ein revolutionäres Update verschafft hat, indem er es an die Bedürfnisse seiner Zeit anpasste. So fand er für die verzweifelten Menschen seiner damaligen Zeit eine einfache Lösung, wie sie ihrem Leiden entkommen konnten und wieder positiv in die Zukunft schauen konnten. Natürlich, der damaligen Zeit entsprechend, auf religiösem und nicht auf wissenschaftlichem Niveau. Honens Dharma war, dass die einzige Übung, die in allen Dharma-Zeitaltern und darüber hinaus weiter überdauert und zur Geburt in das reine Land Amida Buddhas führt, die von Amida gewählte Praxis des Nembutsu, die Anrufung von Amidas Namen ist. Diese Wahl traf Amida Buddha nach Honens Lehre in dem 18. seiner 48 Bodhisattva-Gelübde, als er darum bat, dass alle Lebewesen, die Amida auch nur 10-mal im Sinn haben, was sich durch das Aussprechen seines Namens zeigt, in sein reines Land aufgenommen werden. Diese 48 Gelübde werden im Sutra des unermesslichen Lebens aufgezählt. Sutren sind im Buddhismus die Schriften, in denen die Lehrreden Shakyamuni Buddhas schriftlich niedergelegt sind. Das Sutra des unermesslichen Lebens wurde aus dem Sanskrit ins Chinesische übersetzt und kam in der chinesischen Übersetzung wahrscheinlich im 7. oder 8. Jahrhundert nach Japan. Es ist das längste der drei Sutren des reinen Landes, die Honen in seinem wichtigsten Werk Senchaku Hongan Nembutsushu benannte. Das Sutra des unermesslichen Lebens, das Sutra der Visualisierung des unermesslichen Lebens und das Amida-Sutra. Anhand dieser drei Sutren und dem erwähnten Werk von Honen werden wir uns in den nächsten 5 Folgen dieses Podcasts mit dem Dharma beschäftigen. Noch einmal zurück zu den 48 Gelübden Amida Buddhas. Der japanische Ausdruck Gan wird in diesem Zusammenhang meistens als Gelübde oder Versprechen übersetzt. Das Schriftzeichen bedeutet aber auch Wunsch, Bitte oder Forderung. Amida, als er noch der Bodhisattva Dhammakara war, knüpfte seine Erlangung der Buddhaschaft an 48 Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit er zum Buddha werden kann. Es sind also Versprechen in Form von konditionalen Forderungen oder auch Ansprüchen an sich selbst. Da Dhammakara alle seine 48 Wünsche, wie sein Buddhaland, das sogenannte reine Land, und dessen Bewohner beschaffen sein sollten, erfüllt hat, ist er zu Amida Buddha geworden. Diese 48 als Wünsche formulierten Gelübde Amida Buddhas können wir auch als eine Art Verfassung für sein reines Land verstehen. Dann bekommen die 48 Gelübde auch für unsere moderne Zeit eine sehr aktuelle Bedeutung. Sie können uns die Antwort auf die Eingangsfragen, wie wollen wir leben, wie können wir gut miteinander leben, wie können wir uns und unsere Mitmenschen von Sorgen, Leid und Kummer befreien, geben. Sie können uns sozusagen als Idealvorstellung oder Zielvorgabe für ein harmonisches Zusammenleben in unserer Welt dienen. Diese buddhistische Verfassung ähnelt in vielen Punkten unseren sogenannten europäischen Werten. Sie können daher wohl auch als universelle Werte bezeichnet werden. Als wichtigstes und essentielles gilt das 18. Versprechen, dass alle Lebewesen Zugang, also quasi die Einreise, in Amidas reines Land gewährt, die wenigstens 10-mal seinen Namen im Sinn haben und ihn nach Honens Interpretation aussprechen. Ausgenommen davon sind im Sutra nur diejenigen, die ihre Mutter oder ihren Vater ermordet haben, einen weisen Menschen getötet haben, einen Buddha oder sein Bild verletzt oder beschädigt haben und diejenigen, die Unfrieden und Streit in der Gemeinschaft gestiftet haben oder Dharma missbraucht oder beschädigt haben. Nach diesem 18. Paragraphen der Verfassung des reinen Landes ist also der Zugang an Bedingungen geknüpft, sodass Menschen, die extreme Taten begangen haben und den Frieden in der Gemeinschaft durch Fanatismus und Hass gestört haben, darin keinen Platz finden. Im 2. der 3 Sutren des reinen Landes, dem Sutra der Visualisierung des unermesslichen Lebens, wird allerdings ein Weg selbst für diese Menschen aufgezeigt, wie sie trotz ihrer Vergehen und Verbrechen noch Erlösung finden können. Hierin zeigt sich das übermenschliche Mitgefühl und die Großzügigkeit Amida Buddhas. Dieses große Mitgefühl spiegelt sich ebenso beim 1. und 2. Gelübde wider, wo er sich wünscht, dass niemand in seinem Land durch die 3 niederen Existenzformen der Hölle, der hungrigen Geister oder der Tiere gehen muss. Es wird also in seinem Land niemand gequält oder gefoltert. Es muss niemand Hunger leiden oder um sein Überleben kämpfen. Das 38. Versprechen impliziert zudem, dass alle Wesen im reinen Land prachtvolle Kleidung tragen, die nicht mehr genäht, gereinigt oder gefärbt werden muss. Es muss also niemand in Armut leben und Lumpen tragen. Niemand wird durch besondere Kleidung über andere Menschen gestellt. Die Kleidung ist nachhaltig, da sie lange hält und nicht mehr nachbearbeitet werden muss. Über das Aussehen und die Erscheinung der Bewohner des reinen Landes sagt er weiterhin in seinem 3. Gelübde, dass es keine Unterschiede mehr zwischen den Farben der Wesen gibt und alle in goldener Farbe scheinen. Die ursprüngliche Hautfarbe spielt also keine Rolle mehr. Gold ist ja bekanntlich eine Farbe, die einen sehr hohen Wert und sehr viel Würde ausdrückt. Wenn also alle Bewohner gleichermaßen in goldener Farbe erstrahlen, haben alle den gleichen hohen Wert und die Würde als Lebewesen. Weiterhin heißt es im 4. Schwur, dass es keine Unterschiede wie schönem oder hässlichem Aussehen gibt und alle Lebewesen gleich schön aussehen. Es wird also kein Mensch vergöttert und über andere Menschen gestellt. Weiterhin haben alle Wesen die 32 Merkmale von Buddhas bzw. großen Persönlichkeiten und starke, gesunde Körper, wie es in den Gelübden 21 und 26 heißt. Gemäß dem 41. Gelübde muss auch niemand mehr aufgrund von körperlichen Schäden oder Beeinträchtigungen seelisch oder physisch leiden. Das 35. Versprechen besagt explizit, dass auch Frauen in das reine Land geboren werden können. Man sagt immer, dass im traditionellen Buddhismus oder im konservativen Buddhismus Frauen erst als Männer wiedergeboren werden müssen, um die Buddhaschaft zu erlangen. Demgegenüber kann man aus der damaligen Zeit heraus diesen Schwur Amida Buddhas schon als progressiv bezeichnen. Denn in der Tradition des reinen Landes werden sowohl Männer als auch Frauen als gleiche Wesen ohne spezifisches Geschlecht neugeboren. Es spielt also im Land von Amida Buddha keine Rolle mehr, ob man im vorherigen Leben eine Frau oder ein Mann war. Im 5. der 48 Wunschversprechen wird den Bewohnern allerdings die Fähigkeit zugesprochen, sich an frühere Existenzen weit zurückerinnern zu können. Die Vergangenheit gerät also nicht in Vergessenheit, sodass man aus ihr lernen kann. Wir erinnern uns an unsere Verschiedenheit und in diesem Punkt sind wir wiederum gleich. Auch die bereits erwähnte Dankbarkeit gegenüber unseren Vorfahren gehört zu unserem Zusammenleben dazu. Im 6., 7., 8. und 9. Versprechen geht es um die Möglichkeit des Austausches und der Kommunikation mit anderen Buddha-Ländern, egal wie weit sie entfernt sind. Die Bewohner von Amidas reinem Land erhalten nämlich die Fähigkeit, mit Augen und Ohren andere Buddha-Länder zu sehen und zu hören. Außerdem erhalten sie die Weisheit, andere Länder zu verstehen und sich in ihre Denkweise hineinzuversetzen. Für gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Frieden. Schließlich verfügen die Wesen im reinen Land nach dem 9. und dem 23. Gelübde noch über göttliche Füße, selbst große Distanzen weit in kurzer Zeit zurückzulegen, um andere Länder zu besuchen. Ein Plädoyer für das Reisen und die Erfahrungen, die man dabei in anderen Ländern machen kann. Das wurde ja durch die heutigen Reisemöglichkeiten schon teilweise in unsere Wirklichkeit umgesetzt. Bildung, Wissen und Kommunikationsfähigkeiten werden ebenfalls hochgeschätzt im reinen Land, wie es im Schwur Nummer 29 heißt. Alle Bodhisattvas im reinen Land sollen sich Weisheit und Eloquenz aneignen, indem sie anderen die Sutren vorlesen und erklären. Laut dem 30. Gelübde soll ihr Wissen durch nichts begrenzt werden. Wann haben Sie eigentlich zuletzt jemandem etwas vorgelesen? Auch Gegenstände und Dinge werden gepflegt und sauber gehalten, denn laut dem 27. Versprechen sollen alle Dinge, die die Bewohner des reinen Landes benutzen, exquisit, brillant und wunderschön in Form und Farbe sein. Es wird den Bewohnern des reinen Landes also eine angenehme Umgebung geboten, in der sie zu völliger Ruhe und Konzentration finden können, um mit ihren Übungen zur Erlangung der Buddhaschaft zu beginnen. Beispielsweise der Meditation über Dharma. Wenn man ein vollständiges und tiefes Verständnis von Dharma erreicht hat, dann öffnet man die Augen zu den Wahrheiten des Universums und wird zu Buddha. Wahrscheinlich gibt es in der Religionsgeschichte keine andere Vision eines Ortes, der so nach dem Prinzip der Gleichwertigkeit und Fairness gestaltet ist, wie das reine Land Amida Buddhas. Es gibt keine Armut, kein Schön oder Hässlich, keine Behinderung, kein Geschlecht. Alle Bewohner sind auf gleiche Weise intelligent und schön. Niemand hat bessere Fähigkeiten oder mehr Besitztümer als andere. Alle tragen die gleichen prachtvollen Kleider. Es wird nicht zwischen Nationalitäten oder Farben unterschieden. Es gibt keinen Unterschied zwischen Ständen oder Klassen. Alle leuchten in goldener Farbe und sind von gleichem Wert. Man muss sich nicht um ein Dach über dem Kopf, Essen und Getränke oder Kleider sorgen. Alles steht zur Verfügung. Auch Informationen über Dharma sind für alle Bewohner gleich zugänglich. Oft über die Musik, die im reinen Land gespielt wird. Selbst die Vögel im reinen Land singen vom Dharma. Man muss keine Bücher kaufen, keine Zeit für das Suchen nach Informationen oder nach den Antworten auf seine Fragen verschwenden. Man muss kein Priester in einem großen, reichen Tempel sein, um Zugang zu den buddhistischen Sutren zu bekommen. Die Orte des Studiums sind ebenso wie die Wohnorte der Bewohner schöne, saubere Paläste, die mit Juwelen bestückt sind. So hoch wird der Wert einer Wohnung und einer Bildungsstätte hier geschätzt. Diese buddhistischen Werte der Gleichheit und Gleichberechtigung aller Menschen, trotz aller Verschiedenheit, sind also viele Jahrhunderte vor den Vertretern der europäischen Aufklärung bereits formuliert und praktiziert worden. Das zeigt doch einerseits, wie universell solche Werte sind und signalisiert uns gleichzeitig, dass wir als europäische Buddhisten zwar die Lehre, aber nicht notwendigerweise auch die japanische, chinesische oder indische Kultur übernehmen müssen, um Buddhisten oder Buddhistinnen zu sein. Die buddhistischen Werte sind denen unserer christlich-jüdisch geprägten europäischen Gedankenwelt sogar ziemlich ähnlich. Wo nun ein solches perfektes Land zu finden ist? Dazu gibt es unterschiedliche Angaben in den Sutren. Für die einen kann es weit entfernt liegen, für die anderen ist es vielleicht schon ganz nah. Aber darum brauchen wir uns auch keine Gedanken zu machen, das ist nicht der Punkt. Wir nähern uns diesem reinen Land an, wenn wir das Nembutsu rezitieren, Daher können wir uns voll und ganz auf eine Annäherung an diese idealen Werte in unserer heutigen Welt konzentrieren. Denn an einer anderen Stelle im Sutra des unermesslichen Lebens heißt es, dass es besser ist, in dieser unseren Welt Gutes zu tun und Tugendwurzeln anzupflanzen, Mitgefühl mit anderen zu zeigen und sein Denken und Tun zu begradigen, wie es in der deutschen Übersetzung von Christoph Kleine heißt. Denn das reine Land des Amida Buddha, wo alle nur Gutes tun, ist ja bereits perfekt. Im Sutra heißt es wörtlich weiter: Es ist besser, hier für 10 Tage und 10 Nächte das Gute zu kultivieren, als für 1000 Jahre in den Buddha-Ländern anderer Regionen Gutes zu tun. Warum ist das so? In den Buddha-Ländern anderer Regionen gibt es viele, die Gutes tun und wenige, die Schlechtes tun. Es sind Gebiete, in denen Glück und Tugendverdienst von selbst entstehen und man nichts Schlechtes erzeugt. In dieser Welt hingegen gibt es viel Schlechtes und nichts entsteht von selbst. Man müht sich ab, um seine Wünsche zu befriedigen und betrügt sich gegenseitig. Das Herz ist bekümmert, der Körper erschöpft, man trinkt Leid und isst Gift. So ist man zu beschäftigt, um Ruhe und Rast zu erfahren. Soweit das Zitat aus dem Sutra. Demnach zählt es viel mehr, jetzt und hier, in unserer unperfekten und krisengebeutelten Welt, für 10 Tage und 10 Nächte Gutes zu tun, als für 1000 Jahre im reinen Land Buddhas. In Erinnerung an diese Textstelle begehen wir in der Jodo-Shu traditionell im Oktober die Zeit der 10 Nächte, in denen wir Verdienste durch die Rezitation des Nembutsu ansammeln und Gutes tun. Natürlich ist die tatsächliche Zeit der Rezitation heutzutage mittlerweile meist auf 1 oder 2 Tage verkürzt. Aber wichtig ist, sich diese Textstelle noch einmal in Erinnerung zu rufen. Es ist besser, hier für 10 Tage und 10 Nächte das Gute zu kultivieren, als für 1000 Jahre in den Buddha-Ländern anderer Regionen Gutes zu tun. Wenn man sich wünscht, in einem solchen Land zu leben und zu praktizieren, genügt es nach Honens Dharma, einfach nur den Namen von Amida Buddha auszusprechen und in Gedanken über die Stimme Zuflucht zu Amida zu nehmen. Namu Amida Butsu. Wenn man möchte, kann man sich auch einiger Hilfspraktiken bedienen, etwa einer Meditation oder Visualisierung über Amida Buddha, die unsere Nembutsu-Rezitation unterstützen kann. Die buddhistischen Sutren sehen wir nicht als reine theoretische Texte, sondern auch als Praxisanweisungen, die wir in Übungen umsetzen können. Ein Beispiel dafür ist das Sutra der Visualisierung des unermesslichen Lebens. In diesem 2. der 3 Sutren des reinen Landes ist es eine Frau, die Königin Vaidehi, die sich in ihrer Not an Buddha wendet. Eingesperrt in ihrem Palast bittet sie Shakyamuni Buddha um Hilfe, der ihr daraufhin erscheint und ihr die Methode beibringt, wie man das reine Land visualisieren kann. Am Ende des Sutras können Vaidehi und ihre 500 Hofdamen tatsächlich das reine Land sehen und erwecken in sich den Wunsch, dorthin geboren zu werden. Shakyamuni Buddha sagt ihnen voraus, dass sie direkt ins reine Land geboren werden und von dort aus die Buddhaschaft erlangen werden. Mit der Dharma-Methode, die Shakyamuni Buddha Königin Vaidehi in diesem Sutra aufgezeigt hat, und mit ihrer praktischen Umsetzung beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin ist es vielleicht eine gute Übung, einige der erwähnten idealen Eigenschaften des reinen Landes zum Vorbild zu nehmen und dieses Dharma hier und jetzt schon in unserem Alltag umzusetzen. Um die entsprechende Textstelle aus dem Sutra zu zitieren: Haltet das Gute aufrecht, begradigt eure Herzen, begradigt euer Denken. Das sollte uns auf der Schatzsuche wenigstens ein paar Schritte weiterbringen.
Namu Amida Bu, Namu Amida Bu, Namu Amida Bu, Namu Amida Bu. Namu Amida Bu, Namu Amida Bu, Namu Amida Bu, Namu Amida Bu. Namu Amida Butsu, Namu Amida Butsu.